Die erste Angabe ist noch literarisch. Die New York Times bezeichnet ihn als a well-guarded secret. Vielleicht wird er die Bewaffnung der Garde ein wenig hinter sich lassen und ein wenig seiner Geheimnisse preisgeben. Nun aber die geografische Einordnung. John Rays bipolare Achse, um das so zu nennen, befindet sich auf 46 Grad 57 Minuten nördlicher und 14 Grad 25 Minuten östlicher Breite. Sie haben es schon erkannt, es handelt sich um Friesach in Kärnten. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist 40 Grad 42 Minuten nördliche und 40 Grad 0 Sekunden Minuten westlicher Breite, also der Big Apple, New York. John, hat diese geografische Spanne jemals für dich, außer vielleicht für den Transport von Spielsachen als Kind, eine Rolle gespielt?
Schon, würde ich sagen. Oder ja, das Hin und Her zwischen den beiden Ländern und zwischen den beiden Kulturen war teilweise ja, gleichzeitig das Spannendste für mich als Kind irgendwie. Das war dann nicht Friesach in Kärnten und New York City, sondern Friesach in Kärnten und Buffalo, New York, eine leicht weniger bedeutende Stadt, aber auch noch im Staat New York. Aber ja, es ist natürlich seltsam, so hin und her gerissen zu werden, besonders als Kind. Man fühlt sich dann einerseits nie wirklich ganz daheim, wo auch immer man im Moment sein mag. Andererseits ist es natürlich immer spannend. Meine Kindheit war eine ziemlich glückliche, aber meine Pubertät dann in Buffalo war keine besonders glückliche. Und da natürlich war es schon schön, dass ich mir immer wieder sagen kann, also bald kann ich von hier wieder abhauen und bin ich in Friesach, wo alles anders ausschaut, extrem anders ausschaut.
Haben die beiden Sprachen auch sich gegenseitig eine Spannung aufgebaut, die dir möglicherweise im Englischen hilft beim Schreiben?
Dass ich lange gebraucht habe als Kind zum Beispiel, die zwei Sprachen wirklich auseinanderhalten zu können. Und das war dann sogar ziemlich lang ein Hindernis für mich in der Schule. Bis ich ungefähr 8 oder 9 war, war ich immer, da gab es, in den Staaten gibt es so unterschiedliche Stufen. Man kann in der ersten Lesestufe sein oder, und ich war immer ganz unten in der dritten. Das war eigenartig, weil ich mir immer gedacht habe, naja, eigentlich bin ich ganz normal, aber warum kann ich nicht buchstabieren und warum kann ich eigentlich nicht richtig lesen und warum, es kam mir schon seltsam vor. Ob es dann mit der Zeit so ein Vorteil geworden ist, das weiß ich ja eigentlich nicht. Das ist eigentlich schwer zu sagen, aber ich betrachte mich eigentlich nicht als ein von Natur aus sprachbegabter Mensch, weil es eben so lange gedauert hat, bis ich die zwei Sprachen auseinander. Als Kind habe ich da nicht gar nicht so immer. Ja, ich habe manchmal Deutsch mit meinem Vater gesprochen, der kann aber kaum Deutsch. Und dann habe ich mich wiederum oft geweigert, mit meiner Mutter Deutsch zu reden, weil es mir einfach zu schwer fiel. Ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß, dass ich ein bisschen ein sonderbares Englisch, also einen leicht sonderbaren Stil habe, wenn ich auf Englisch schreibe. Vielleicht hat das mit dieser seltsamen Vergangenheit etwas zu tun. Ich weiß nicht.
Kannst du diesen etwas seltsamen Stil näher beschreiben, was dir seltsam daran anmutet?
Also mir kommt mein Stil nicht seltsam vor, aber man sagt es mir einfach manchmal. Ich weiß nicht. Das hängt auch vom Buch ab. Ja? Also die drei Romane, die ich bisher veröffentlicht habe, unterscheiden sich ziemlich stark, besonders im Stil voneinander. Beim letzten Buch, also beim mehr oder weniger, könnte man sagen, beim aktuellen Buch Retter der Welt oder Lobo auf Englisch, habe ich versucht, so eigentlich ziemlich, also keine, ich habe versucht, möglichst konkret zu schreiben und wirklich konkrete Sachen zu schildern, aber irgendwie die Sache so anzugehen, als ob sie mir fremd wären oder und als ob sie auch dem Leser fremd wären, weil die Hauptfigur des Buches ist ja ein 16-jähriger Bub, der unter Schizophrenie leidet und bei ihm geht das so wellenweise, aber teilweise kommen ihm wirklich die Gegenstände des Alltags höchst fremd vor. Und der Stil sollte das irgendwie auch reflektieren.
Dein erstes Buch, Die rechte Hand des Schlafes, hat ja mit Kärnten sehr viel zu tun. Man merkt, dass du sehr intensive Recherchen angestellt hast wahrscheinlich. Du behandelst den Ersten Weltkrieg auch als Zeitfolie, die Zeit danach, die Nazi-Zeit, also sehr genau recherchiert. Auch New York, hast du selbst bei deiner ersten Lesung angedeutet, muss sehr genau erfasst worden sein. Dein Übersetzer hat mehrmals nachgefragt, ob dieses oder jenes exakt stimmt und hat es manchmal, wie du gesagt hast, besser gewusst als du. Bist du ein Recherche-Fetischist?
Nein, überhaupt nicht, sonst hätte mein Übersetzer nicht so viele Fehler gefunden. Eigentlich nicht, nein, würde ich nicht sagen. Aber in dem Fall war es eigenartig. Die Sachen, bei denen ich mich weniger gut ausgekannt habe, zum Beispiel wie es in einer Anstalt für Geisteskrankheiten, also heutzutage in den Staaten, vor sich geht, Sachen, die mir weniger nahe liegen, da habe ich fast keine Fehler gemacht, weil ich da wirklich ja schon genügend vielleicht recherchiert habe. Aber es waren genau die Sachen, wo ich mir gedacht habe, da kenne ich mich eh aus. Also zum Beispiel die Geografie von New York City zum Beispiel, wo ich schon fast 20 Jahre lebe, da habe ich leichte Fehler gemacht. Aber diese Sachen habe ich dann, das zeigt nur, dass mein Gedächtnis ein bisschen, ja, nicht unbedingt immer verlässlich ist.
Skizzieren wir vielleicht kurz die Kernhandlung des Buches für die unter uns, die noch nicht das Glück hatten, es zu lesen. Du weißt es besser.
Eigentlich ist die Handlung zum Glück ziemlich einfach zu beschreiben. Es handelt von einem 16-jährigen Schizophren, der aus New York stammt und am Anfang des, oder kurz bevor die Handlung anfängt, ist er seinen, ja, er hat eine lange Zeit in eine Anstalt verbracht und hat gerade seine, wie soll ich das jetzt sagen, also man hat ihn nach Hause begleitet und er ist seinen Begleitern dann entkommen, weil er schon jetzt einige Zeit geplant hat, abzuhauen und hat auch aufgehört, seine Medikamente zu nehmen, weil er davon überzeugt ist, dass die Welt kurz vorm Untergang steht, wie alle vielleicht, aber er meint, dass das wirklich ungefähr morgen passieren wird und er meint auch, dass er dass nur er selber irgendwie die Welt retten kann. Und zwar dadurch, dass er endlich wie sagt man das? Also ich kann das grob sagen oder elegant sagen. Er versucht mit jemandem zu schlafen, also er sucht jemanden, einen Sexpartner in New York.
Er kühlt sich ab und damit die Welt in den Armen einer Frau.
Genau. Also er, wie ziemlich viele schizophrene Menschen, unterscheidet er nicht immer zwischen seinen eigenen Zustand und seiner Umwelt. Ja? Und er hört aus allen Seiten, dass die Welt immer wärmer wird. Und er kommt sich auch selber als 16-Jähriger ziemlich überhitzt vor. Und er denkt sich dann, also wenn ich mich selber abkühlen könnte, würde das vielleicht auch eine Auswirkung haben.
Weil du das Wort Weltuntergang verwendet hast, noch einen Sprung weg vom Buch, um das ja. Ganze ein wenig verwirrender zu machen.
Schön.
Er ist in einer Endzeitstimmung, dieser Will Heller alias Lowboy. Ist Schreiben auch bei uns in der Endzeitstimmung spannender, als wenn wir die nicht hätten? Für dich?
Für mich, ja, ich weiß nicht. Ich meine, Endzeitstimmung, eine gewisse Endzeitstimmung gibt es ja schon sehr lange. Und das Komische ist, ja, das scheint nie irgendwie passé zu werden, zu behaupten, dass die Welt kurz vorm Untergang stehen würde. Ich meine, es gäbe natürlich genügend Beweise dafür oder Sachen, die vielleicht wirklich in der Richtung deuten. Aber das behaupten die Menschen schon fast seitdem es überhaupt eine Zivilisation gibt, dass die Zivilisation kurz vorm Untergang steht, weil es irgendwie immer ein spannendes Thema ist. Es macht einfach, ja, ich weiß nicht, für einen Schriftsteller oder für einen Künstler ist es natürlich irgendwie sehr vorteilhaft, das zu behaupten, weil dann gewinnt die Arbeit sofort an Bedeutung, ja.
Vielleicht auch in
Aber es kann leicht sein, dass wir kurz vorm Untergang stehen.
Ja, da wäre für den Autor ja auch die Hoffnung dabei, darum schreibt man vielleicht ja auch ständig weiter, dass man der Letzte ist, der auf dieser Welt noch ein Buch geschrieben hat.
Ja, ja. Damit könnte man auch an Unsterblichkeit gewinnen vielleicht. Aber leider nicht, wenn es keine Welt mehr gibt und keine Zivilisation. Das ist ja das ist ein Paradox leider, ich weiß nicht.
Aber das gefürchtete Feuilleton wäre dann schon weg vom Fenster.
Ja. Ja, dann hätten die Kritiker endlich weniger zu sagen, das stimmt schon.
Diese Figur, der Name, Namensspiele in diesem Buch haben mich überhaupt sehr fasziniert. Mhm. Lowboy nennt er sich selbst. Er kurft ja durch die Unterwelt im U-Bahn-Netz New Yorks. Lowboy, erfahren wir im Buch, ist einerseits ein kurzbeiniges Möbel. Im Umgangsjargon, es ist aber auch ein Vierbeiner. Mhm. Wie bist du auf das gekommen, dass ein bestimmter Hund, Lowboy, ihm den Namen gegeben haben könnte?
Ja, als ich in Texas gelebt habe, habe ich Nachbarn gehabt, die einen komischen Hund gehabt haben. Der war so, ich weiß nicht, der hat so ausgeschaut wie eine Mischung zwischen einem Labrador und einem Dachs oder was. Das war schon sehr komisch. Und dieser Hund war mir sehr, ich habe ihn sehr gern gehabt und der hieß Lowboy, weil er einfach so winzige Beinchen gehabt hat. Und dieser Name ist mir irgendwann, ist mir irgendwie dann doch, ja, viel später, also 10 Jahre später oder noch länger, als ich, also eigentlich fing das Ganze mit diesem Spitznamen an. Obwohl dann, also der Hund überhaupt keine Rolle spielt im Buch, aber ich weiß nicht, manchmal kann ein fängt ein ganzer Roman damit an, dass irgendein Wort oder irgendein Name einem irgendwie doch irgendwie stecken bleibt im Gehirn. Und so war es in dem Fall. Aber größere Bedeutung hat das keine. Ich fand natürlich, ist dieser Will Heller, dieser sogenannte Lowboy im Buch, also er ist ein begeisterter U-Bahn-Fan, der fährt ständig mit der U-Bahn herum und die Haupthandlung des Buches spielt sich fast ausschließlich im Untergrund von Manhattan ab. Noch dazu leidet er zeitweise, wie sehr viele geisteskranke Menschen, unter Depressionen. Also das Low in Lowboy kann sehr viele, also es gäbe mehrere Erklärungen dafür.
Vielerlei Erklärungen kann man ja zumindest den Namen in den Figuren unterschieben. Ich will so keck sein, wie ein wahnsinnig gewordener Germanist, ein wenig vorzugehen. Ali Latif heißt jener Detective, der oben, sozusagen auf der Oberwelt, auf der Welt nach ihm sucht. Man könnte mit sehr weit weggestellten Ohren alternativ dazu assoziieren. Ist er eine Art Gegenstück?
Ja, er ist schon ein Gegenstück zu Lobo. Also ich fand, am Anfang habe ich mir gedacht, ich wäre einfach. Am Anfang gab es nur eine Handlung. Und das war eben diese Odyssee vom Lowboy im Untergrund, also durch die U-Bahn und dann überhaupt im unterirdischen New York City. Und dann ist mir klar geworden, dass es einfach sehr, sehr, dass das vielleicht zu, ja, ich wollte mir die Freiheit lassen, die steigernde Psychose des Lowboys wirklich sehr nahe zu bleiben und sie nicht, weiß Gott, wie zu erklären. Oder. Aber mir ist dann klar geworden, dass wenn ich keinen zweiten Gleis hätte, wäre das dann irgendwie doch hemmend für mich. Würde ich mich nicht so sehr trauen, also wirklich ganz, also tief in diese Psychose, auch mit der Sprache, ja, so genügend zu experimentieren oder irgendwie habe ich mir dann dafür entschieden, doch einen zweiten Gleis da anzubauen, damit der Leser dann doch ab und zu auch unter, dass er nicht nur mit wahnsinnigen Menschen unterwegs ist, sondern dass er auch manchmal, dass man aus einer anderen Sicht auch die ganze Situation mit betrachten kann.
Er kommt ja zusammen wieder mit Emily, die er einmal auf die Gleiskörper der U-Bahn gestoßen hat. Sie hat das damals mit einigen Verletzungen überlebt. Sie treffen einander wieder und wieder touren sie gemeinsam in diesem U-Bahn-System. Emily ist gefährdet. Der Detective Lateef versucht zu verhindern, dass er jemanden gefährdet und seine Mutter Violet versucht zu verhindern, dass er sich selbst gefährdet. Ich habe das Gefühl gehabt immer wieder, du arbeitest sehr gern mit Spiegelungen. Mhm. Woher kommt diese geradezu Manie in dem Buch, weil sie sich ja sehr viel spiegelt?
Ja, das war wirklich nicht etwas, das war mir nicht so sehr bewusst, als ich daran gearbeitet habe. Also ich meine, ich habe schon, also vielleicht mein Lieblingsbuch überhaupt ist Through the Looking Glass von Lewis Carroll. Also das ist die Folge zu Alice's Adventures in Wonderland. Wie heißt das auf Deutsch?
Alice im Wunderland. Ah, klar. Habe ich schnell übersetzt.
Ja, ja. Das ist blitzschnell. Das ist sehr beeindruckend. Aber komischerweise, also der erste Teil, Alice im Wunderland, ist auch wunderschön natürlich. Also meiner Meinung nach ist das eins der meisten, also vielleicht überhaupt das Meisterwerk der englischsprachigen Literatur. Aber der zweite Teil war für mich immer noch, ich weiß nicht, war für mich immer sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, die Möglichkeit, die einem dargeboten wird im Buch, einfach durch einen Spiegel durchzusteigen und das ist dann eine parallele, dass es da eine geheime Welt gibt auf der anderen Seite, die unsere Welt sehr ähnlich schaut, aber wo doch, wenn man genau hinschaut, doch immer wieder alles, wo alles immer wieder anders ist. Und man braucht nur ein bisschen genauer hinzuschauen. Für mich war das natürlich dann, das fand ich sehr, das war für mich irgendwie sehr brauchbar, als ich diesen Roman geschrieben habe, natürlich, weil es auch von zwei Welten handelt, die Welt der Consensus Reality, würde man auf Englisch sagen, also die Welt, die wir alle mehr oder weniger für die nicht wahnsinnige Welt nehmen und dann diese andere Welt, in der die Hauptfigur zum Großteil verkehrt. Dieses Hin und Her, weil er selber pendelt auch hin und her, wie sehr viele schizophrene Menschen das machen, zwischen Psychose und etwas vielleicht ein bisschen Objektiveres. Und irgendwie war mir dann, die Spiegelungen haben sich dann immer vermehrt, auch manchmal wenn man schreibt, versucht man möglichst, oder ich weiß nicht, ob das allen Schriftstellern so geht, aber wenn ich zu sehr irgendwie analytisch über meine Texte nachdenke beim Schreiben, später kann man das schon machen, aber dann fühlt man sich gehemmt oder irgendwie funktioniert, es klappt einfach nicht. Dann ist es so, wie wenn man, ich weiß nicht, ja, wie wenn man irgendwie, ja, man kann nicht, ich weiß nicht, man kann einfach nicht die Sache analytisch angehen. Oder ich kann das wenigstens nicht. Aber ich kann nur die wenigsten Sachen analytisch angehen. Also vielleicht ist es.
Bist du also sehr intuitiv als Schreiber?
Ja, schon. Bei der ersten Fassung schon. Und dann, wenn man den Text dann überarbeitet oder zu revidieren versucht, dann muss man ein bisschen kritischer sein. Und am besten ist, finde ich, am Anfang, wenn man die erste Fassung schreibt, sollte man sich einbilden, dass man überhaupt, also, ja, dass man überhaupt keine Fehler machen könnte, dass das einfach unmöglich wäre, wenn man einfach, ja, weil man genau weiß, was man will, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat zum Großteil. Und dann, später, muss man das umschalten und dann fast genau das Gegenteil. Man versucht sich dann, man soll nur dann die Schwächen suchen und das kann dann eine sehr deprimierende Arbeit werden, weil Schwächen gibt es immer genug.
Zwei Seiten im Buch waren für mich extrem deprimierend und zwar als Selbsterfahrung.
Nur zwei Seiten?
Und zwar als Selbsterfahrung, du wirst gleich wissen, warum. Bei den anderen glaubt man ja, man kann sich ein wenig in die rettende, heile Distanz begeben, aber es gab zwei Seiten. Da wird die Neigung des Detektivs offenbar mit Verschlüsselungen zu arbeiten und da erklärst du wahrscheinlich ganz plausibel, mir aber als Nicht-Mathematiker völlig unverständlich, wie man diese zwei Seiten, wo es nur verschlüsselt dahingeht, entschlüsseln könnte. Aha. Ich habe das Unterfangen bald aufgegeben und habe mich lieber auf Namen gestützt. Du spielst ja auch sehr mit Namen. Dieser Alliterativ, unsere Alternative, wird sich ja gerne und lieber Rufus White nennen. Mhm. Rufus, sagt der Lateiner in mir, heißt Rot, also Rot-Weiß. Die Mutter unseres Will Heller heißt Violet. Haben sich diese Farbspiele also beim zweiten, dritten, vierten Gang hineingeschlichen als Andeutungen oder sind die auch wieder purer Zufall, wo die Rezensenten dran scheitern sollen?
Na, Zufall, ob sie Zufall sind oder nicht, das weiß ich nicht. Aber sie waren nicht wirklich, nicht absichtlich. Also zum Beispiel Rufus White, das ist eigentlich noch einfacher. Ich habe ein paar Freunde in Brooklyn, die zwar afrikanischer Herkunft sind, die aber sehr, sehr, dessen Eltern oder dessen Familie sich so gut angepasst hat an die weiße Mehrheit, dass sie überhaupt nichts, ja, sie kommen sich so vor selber, als ob sie überhaupt nichts, also wie soll ich das erklären? Es war halt für mich interessant, dass es diese schwarze Amerikaner gibt, die sich Vorwürfe machen, sie seien nicht irgendwie schwarz genug. Ja. Dass sie zu gut hinein, also dass sie sich wirklich irgendwie zu sehr angepasst haben oder ihre Eltern oder was auch immer. Und am Anfang habe ich gedacht, dass ich mehr daraus machen würde. Und dann ist das hat sich dann als Sackgasse erwiesen. Aber dieses White, dass er White heißt, ja, also war einfach eine Betonung, dass er sich auch so selber so vorkommt, als wäre er schneeweiß und dass das doch, es gibt ja diese Witze, dass sein Vater zum Beispiel die ganze Familie dann umtauft auf so, wie sehr große Mode war in den Staaten unter den, so viele Leute, also wie, ich weiß nicht, was für ein Beispiel dafür wäre vielleicht Cassius Clay, der sich auf Muhammad Ali umtaufen hat lassen. Das war ganz große Mode unter den in dieser Bewegung. Aber das war dann, das ist dann weggefallen und das einzige Überbleibsel davon, also vielleicht wird das ein bisschen erwähnt im Buch, aber eben, dass er Rufus White heißt, das ist dann irgendwie, hängt damit zusammen. Aber ist eigentlich gar nicht so kompliziert oder auch nicht interessant. Aber ich finde es schon, es ist witzig, weil jeder Leser interpretiert diese ganzen Sachen anders, weil man merkt schon, dass Namen eine große Rolle spielen und Fragen der Identität und wie sich die Leute selber verstehen. Mein deutscher Verleger, der Alexander Fest von Rowold, als er mir das erste Mal, als ich das erste Mal von ihm ein E-Mail bekommen habe, hat er gesagt, ja, also das Buch war wirklich, hat mich fasziniert und es gibt so viel, das man deuten könnte und ich bin mir ziemlich stolz, dass ich glaube, ich bin da, habe schon mehrere Sachen da mitgekriegt, die vielleicht nicht jedem auffallen würde, zum Beispiel, dass wenn man den Namen Ali Latif, diesen Namen irgendwie zu einem Spiegel halten würde, also wenn man das verkehrt schreibt, dann heißt das Fito, das bedeutet dann, wie sagt man Fito auf Deutsch, also bevor ein Baby geboren Fetus. Wird. Ja, aber ja. Gut, und er hat das behauptet und natürlich wollte damals Rowold mein Buch kaufen und ich wollte das nicht abschreiben. Und dann habe ich einfach zurückgeschrieben, also es ist wirklich nur selten, dass man so einen Leser findet und so weiter. Aber natürlich war das mir, ich verstehe heutzutage immer noch nicht, was das für eine Bedeutung haben sollte, aber ich meine, ich glaube auch, man sollte es das nie abstreiten. Ich meine, wenn ein Leser irgendetwas Interessantes findet, das ist ja das Schöne an der Literatur, also gute Literatur, tut nicht alles so vorkauen für den Leser und man, ich finde das auch im Kino und überhaupt, dass man nicht alles so ständig erklären sollte, weil man sollte immer mehr, ich meine, das ist dann auch für einen Leser uninteressant, wenn er oder sie, wenn sie immer genau wissen, wie man die Sachen interpretieren sollte. Das ist dann keine Zusammenarbeit, keine Kollaboration, sondern einfach dann ein Vortrag oder was. Und das ist unschön, finde ich.
Da bringst du mich, und das ist meine Selbstbeschuldigung natürlich, um eine weitere Deutung des Namens Emily. Das könnte ja, wenn man die Buchstaben durcheinander wurzelt.
Nein, das macht wirklich Spaß, das finde ich schön.
Das könnte My Lie heißen, meine Lüge. Ist der Schriftsteller ein Lügner oder lässt sich die Wahrheit nur in der Behauptung sagen, in der Fiktion? Oder ist Wahrheit gar kein Kriterium für dich?
Naja, der Jean Cocteau wird immer wieder zitiert, aber leider ist es einfach etwas Schönes und ich werde ihn auch weiter zitieren. Er hat immer gesagt, dass ein Gedicht eine Lüge sei, die aber irgendwie die Wahrheit vermittelt, ja. Und aber das ist sehr schlecht, das ist sehr unelegant übersetzt von mir jetzt, aber ich glaube, das ist für einen Schriftsteller sehr, sehr, sehr brauchbar, wenn man die Arbeit so betrachtet, ja. Weil es kann wieder sehr, es ist wieder etwas Hemmendes, glaube ich, wenn man, also ich zum Beispiel kann nicht über mein eigenes Leben schreiben, weil da denkt man sich immer, ah, so war es vielleicht nicht, ah, war das wirklich so und deshalb finde ich, Romane zu schreiben zum Beispiel, das ist ja das Schöne dann oder das Befreiende dann ist, dass man, auch wenn man die eigene Biografie irgendwie als Rohmaterial verwendet, man kann das, wie man will, kann man das verarbeiten und es ist sogar besser, wenn man eine gewisse Distanz zum Inhalt hat oder zum, weil die Erzählung dann oder weil der Text dann gewisse Sachen braucht, die man sollte darauf Acht geben und nicht zu sehr immer bedenken, ah, war das wirklich so oder ist das irgendwie überhaupt die Wahrheit entsprechend? Das ist also entweder funktioniert das als Erzählung oder nicht. Und wenn es funktioniert, auch wenn es geradezu grotesk wirkt, irgendwie wird schon eine Wahrheit drinstecken. Aber man sollte sich nicht zu sehr fragen, was das für eine Wahrheit sei.
Wenn also ein Gedicht eine Lüge ist, die Wahrheit vermittelt, heißt das, dass Autoren nicht beichten sollten, dass ein Buch, das eine bloße Beichte ist, für dich nicht okay wäre?
Na, wenn ein Autor so viel zu beichten hätte, dass er wirklich einen ganzen Roman damit, das würde ich bewundern. Ja? Also, das wäre vielleicht auch nichts Schlechtes. Ich kann das nicht sagen. Es gibt sicherlich tolle Bücher wie ja, manche frühe Texte von William S. Burroughs zum Beispiel könnte man als vielleicht, das, ich meine, aber ob der wirklich gebeichtet hat, weiß ich nicht, aber vielleicht hat der nur angegeben, ich weiß nicht, aber ich meine, diese ganzen, ich versuche die ganze Sache nicht sehr dogmatisch anzugehen, also soweit ich das bisher feststellen habe können, hat jeder Schriftsteller eine seine eigene Art und Weise, die Sache anzugehen. Und es gibt überhaupt keine Regeln, soweit ich sehen kann, außer dass man möglichst viel lesen soll und dass man irgendwie doch ziemlich regelmäßig arbeiten sollte. Aber sonst, ich meine, also genauso wie man überhaupt nicht behaupten könnte, es gäbe ein bestimmtes Schriftstellertemperament. Genauso wenig kann man sagen, dass man beichten sollte oder nicht beichten sollte oder nur darüber schreiben sollte, ja, über Sachen, worüber man sich auskennt. Das wird oft in den Staaten behauptet, besonders bei so Creative Writing Klassen oder Stunden. Wird oft gesagt, also du musst deine individuelle Stimme finden, und wenn du die gefunden hast, dann musst du schauen, dass du write what you know, sagt man auf Englisch, also schreib nur über Sachen, die dir irgendwie nahe liegen, also oder wo du dich auskennst. Das finde ich alles Schwachsinn. Ja, also das kann sehr gut funktionieren, aber das sollte keineswegs zu einer Regel oder zu einer Dogma werden. Das ist sehr schädlich, glaube ich.
Da sind wir ja und einerseits beim österreichischen Komplex schuld, der in der österreichischen Literatur sehr stark ist. Mir schien, zumindest bei diesem Buch, bist du davon ganz unbelastet, von diesem Erbe. Mhm. Ist überhaupt ein Unterschied zwischen der Herangehensweise an das Schreiben, an die Literatur im anglikanischen Raum und bei uns? Bei uns ist ja mehr so, muss John Ray Hölderlin im Turm römisch 2 sein, der einsam vor sich hinschafft. Im anglikanischen Raum ist ja auch, genauso wie auf der Bühne, der Humor überhaupt nichts Minderwertiges. Bei uns heißt es ja oft im Sprachgebrauch, es war lustig, aber gut. Das ist, glaube ich, im anglikanischen Schreibkreis ja ganz anders. Das ist ja equal, oder nicht? Oder bei dir? Wir müssen ja das Beichtgespräch fortsetzen.
Ja. Also ich persönlich, ich bewundere sehr Autoren, die den Humor wirklich, also Komödien zu schreiben oder wirklich Romane zu schreiben, wo der Humor wirklich das Ausschlaggebende ist. Das ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Ich finde es viel einfacher, oder mir fällt es wenigstens leichter, todernste Sachen zu schreiben, aber das will ich nicht. Humor gehört irgendwie immer dazu, auch bei den deprimierendsten Sachen. Also eigentlich desto deprimierender der Inhalt, desto mehr Humor würde man wahrscheinlich brauchen. Aber ich glaube nicht, ich glaube in den Staaten wenigstens, vielleicht ist das in England anders. Ich glaube, es ist sogar in England anders, aber in den Staaten ist es schon irgendwie ein bisschen riskant als Komödiant aufzutreten, wenn man ernst genommen werden möchte als Schriftsteller. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht überall so, dass man leicht bestraft wird dafür, zu viele Witze zu machen. Ich weiß nicht. Es gibt natürlich genügend Ausnahmen. Und es gab auch Epochen in der amerikanischen Literaturgeschichte, wo der Humor vielleicht eine zentrale Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, vielleicht in den zu postmodernen Zeiten, also damals als der Thomas Pynchon zum Beispiel wirklich ganz, ganz oben war, und Donald Barthelmay und diese ganzen Leute. Also postmodern zu schreiben, ohne einen gewissen Humor zu haben, ist natürlich, ja, das geht nur schwer, weil man muss sich irgendwie, wenn man sich mit irgendeiner Tradition auseinandersetzt, also das muss man fast mit Humor machen. Aber heutzutage in den Staaten gibt es eigentlich keine Hauptströmung, keine literarische. Es ist so wie in der wie bei der Malerei zum Beispiel. Gibt es so viele kleine Strömungen, die alle mehr oder weniger gleichberechtigt sind, oder wie man das ausdrücken würde. Man kann sich man kann sich nur schwer über die Literatur lustig machen heutzutage, weil man wüsste nicht, wohin man schauen müsste oder worauf man sich konzentrieren sollte.
Du hast von Humor gesprochen, beenden wir folglich dieses Gespräch todernst. Auf 47 Grad 17 Minuten Nord und 11 Grad 30 Minuten Ost liegt Hall in Tirol. Die Seehöhe unserer Stadt, die ich mir nie auswendig lerne, sind es 504 oder 578 Meter.
So wenig.
Sehr wenig, ja. In den Bergen
zum Fall.
Ja. Wir sind eine etwas verrückte Stadt. In dieser Stadt gibt es einerseits eine psychiatrische Anstalt mit sehr langer Geschichte, die in Tirol viele Jahre die größte war. Und es gibt eine Anstalt, Will Heller nennt ja die Anstalt, in die er ging, Schule. Es gibt auch ein Gymnasium in Hall, also zwei Pole, einerseits psychiatrische Anstalt, andererseits Schule. Und da müssen wir natürlich humanistisch enden mit dem schönen Satz, nicht Carpe Diem nütze den Tag, sondern Carpe Librum nütze das Buch, zumal die Bücher von John Ray. Danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.